Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Dein Podcast für das perfekte Italien-Feeling überall dort, wo du gerade bist. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite ist meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die natürlich das Gleiche gilt. Ciao Alessandra, come stai?
Ciao Sarah, ciao a tutti. Wie schön, dass endlich wieder Mittwoch ist. Denn nach Rom, Neapel und Mailand machen wir uns in der heutigen Folge auf nach Mittelitalien ins Herz der Toskana.
Unsere Reise führt uns nämlich nach Firenze oder eben nach Florenz, wie die Stadt auf Deutsch heißt. Finalmente, endlich muss ich sagen, weil Florenz ist einfach großartig.
Um nicht zu sagen, sagenhaft. Ja, Florenz ist die Stadt der Renaissance und die, finde ich, muss man gesehen haben.
Das stimmt, an Florenz führt in Italien einfach kein Weg vorbei. Schließlich gehört die Hauptstadt und die größte Stadt der Toskana zu den kulturell wertvollsten Städten Norditaliens.
Kulturell gesehen ist die achtgrößte Stadt Italiens und seine Region Toskana aber nicht nur für Italien wichtig.
Da hast du vollkommen recht, die Toskana ist das Kernland der Renaissance und die Wiege der europäischen Hochkultur. Und von dort aus hat sie sich dann eben ausgebreitet.
Kein Wunder also, dass die Toskana die Heimat großer Persönlichkeiten und wirklich herausragender Künstler ist. Mir fallen zum Beispiel gleich Francesco Petrarca, Leonardo da Vinci, Giovanni Boccaccio, Michelangelo Buonarroti oder Galileo Galilei ein. Florenz allein ist die Stadt von Niccolò Machiavelli, Sandro Botticelli oder zum Beispiel Dante Alighieri.
Also da könnte man wirklich sagen, die Creme de la Creme der italienischen Genies wird hier vereint. Es gibt also fast keinen anderen Fleck, der so spannend für die Kulturlandschaft ist wie die Toskana. Unzählige Meisterwerke für die Kunst der Renaissance stammen eben aus dieser Region und daher bedeutet eine Florenzreise auch immer Kulturgeschichte pur.
Ja, Florenz ist die Stadt, in der sogar Hotelzimmer wie Kunstwerke ausschauen. Du musst dir vorstellen, Sarah, die gesamte Decke des Hotels, in dem ich jetzt vor ein paar Jahren in Florenz übernachtet habe, war kunstvoll mit einem Deckengemälde geschmückt.
Das klingt schon einmal fabelhaft.
Es war absolut fantastisch, sag ich dir. Und nach Ankunft im Hotel lag ich auch erstmal nur im Bett und habe wirklich die Decke minutenlang angestarrt und bewundert. So, so schön. Aber vielleicht lag ich auch im Bett, weil ich an dem Tag absolut fertig war.
Okay, wieso das? Also wieso warst du so fertig und hast dich erst einmal entspannen müssen?
Ja, du wirst es kaum glauben. Ich bin damals im ärgsten Schneechaos nach Stunden endlich in Florenz angekommen.
Schneechaos in Italien, wirklich?
Ja, du hast richtig gehört. Einer der wenigen Winter, der ein absolutes Schneechaos in Italien ausgelöst hat und genau den habe ich erwischt.
Da steckt jetzt aber wahrscheinlich noch eine bisschen längere Geschichte dahinter, so wie ich dich kenne.
Ja, da hast du recht. Um es kurz zu machen, an dem Tag fuhr nichts mehr. Alle Züge hatten stundenlange Verspätung. Ich bin damals aus Neapel gekommen, musste nach Florenz und habe mich kurzerhand in einen Zug mit eben einer anderen Zugnummer als auf meinem Ticket verzeichnet geschummelt und wurde am Ende sogar noch mit Wasser und Snacks versorgt.
Da warst du aber ein ganz schöner Glückspilz. Also ich kann mir vorstellen, du hast da gedacht, na, jetzt muss ich irgendwie schnell in diesen Zug rein, ich muss mich da reinschummeln, weil wenn ich den nicht erwische, dann sitze ich einfach in Neapel noch in den nächsten Tagen fest und Florenz sieht mich nie.
Ja, und ich musste wirklich dringend nach Florenz, deswegen habe ich mich still und heimlich einfach in den Zug geschlichen. Aber psst. Es hat tatsächlich die nächsten Tage nicht mehr aufgehört zu schneien und es war absolutes Chaos für 2-3 Tage in den italienischen Bahnhöfen.
Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zurück zu Florenz.
Sehr gut. Meine erste Frage an dich lautet direkt, wie konnte Florenz zu einem der bedeutendsten wirtschaftlichen und kulturellen Zentren Europas werden?
Da spielen genau zwei Dinge eine große Rolle. Das ist zum einen das Finanzwesen und zum anderen der Woll- und Tuchhandel.
Und zum Finanzwesen sage ich nur Stichwort Medici. Die Medici Bank war nämlich die erste und überragende Finanzmacht Europas, auf der übrigens noch unser heutiges Bankwesen basiert.
Man kann sagen, Florenz wäre wohl nicht das, was es heute ist, wenn die Familie Medici nicht gewesen wäre. Bis heute spürt man die Medici einfach überall in dieser Stadt.
Aber dazu verraten wir später mehr. Für rund 350 Jahre hat die wichtigste und man kann sagen berühmteste Familie in Florenz die Geschicke Europas beeinflusst und Florenz zum geistigen und kulturellen Mittelpunkt Europas werden lassen. Dabei waren die Medici erfolgreiche Kaufleute, Bankiers, Politiker, Kunstliebhaber und Förderer, machtgierig, natürlich einflussreich, aber vor allem eins, skrupellos.
Ja, aber kein Wunder, dass sich dann um diese italienische Familie noch bis zum heutigen Tag viele Geschichten und Mythen ranken.
Auf den ersten Blick sind die Medici schillernde Figuren der Geschichte. Sie waren grenzenlos reich, wohl auch reicher als so mancher König selbst. Mit ihrem Geld haben sie aber auch viel Gutes getan und der Nachwelt Großes hinterlassen.
Das definitiv, weil die Medici förderten und forderten zahlreiche Größen. Ich denke da sofort an Sandro Botticelli, Filippo Brunelleschi, Fra Angelico oder auch Donatello.
Aber auch Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti oder Galileo Galilei. Ich glaube, wir könnten wirklich noch ewig so weitermachen. Die Liste ist lang. Galileo Galilei hat sogar die von ihm entdeckten Jupitermonde nach den Medici Medizeische Gestirne genannt.
Ja, die Dynastie der Medici, finde ich, erinnert ein bisschen an die englischen Royals unserer Zeit. Im Stammbaum der Medici finden sich neben Bankiers, Fürsten oder sieben Kardinälen auch drei Päpste und sogar zwei Königinnen.
Mehr über die Medici kann man auch in der Serie Die Medici mit Dustin Hoffmann erfahren. Das ist so meine persönliche Empfehlung. Auch Fans von Game of Thrones kommen hier auf ihre Kosten, weil der Schauspieler, der Robb Stark porträtiert hat, also Richard Madden, ist hier als Cosimo de' Medici zu sehen.
Und ich weiß, der schaut ganz gut aus. Also ich muss mir die Serie definitiv auch anschauen.
Nur wegen ihm.
Ja klar, also das ist zumindest schon einmal ein guter Grund. Aber du hast eben jetzt schon Cosimo de' Medici gesagt. Ich finde die Medici, die haben immer auch sehr klangvolle, schöne Namen gehabt. Also eben Cosimo, aber zum Beispiel auch Piero, Lorenzo, Maria, Caterina, Giuliano, Giulio oder auch Alessandro. Also du kannst dir da jetzt einmal einen aussuchen.
Einen schönen. Ja, dann nehme ich natürlich meinen Namensvettern Alessandro, wie könnte es auch anders sein. Aber wenn wir jetzt noch bei den Medici und ihrer Geschichte bleiben, dann denke ich sofort an die sogenannte Pazzi-Verschwörung im Dom von Florenz.
Und das ist wohl eines der legendärsten und dramatischsten Attentate der Geschichte auf die beiden Brüder Lorenzo der Prächtige und Giuliano de' Medici. Beide prägen bis heute einfach das Bild des Bankierclans.
Da hole ich jetzt etwas aus. Und zwar konnte sich Lorenzo damals, also das Attentat selbst, fand am 26. April 1478 statt. Der konnte sich in die Sakristei retten und überleben, während sein Bruder Giuliano getötet wurde.
Der hat also nicht so viel Glück gehabt, muss man sagen.
Nein, leider. Und die Folge war, du kannst es dir vielleicht ausmalen, ein regelrechter Blutrausch. Denn Lorenzo ließ aus Rache fast 100 Menschen am Palazzo della Signoria aufhängen und den Familiennamen Pazzi, also die wurden als Anführer des Attentates ausgemacht, den ließ er für immer auslöschen.
Das klingt ziemlich brutal, muss man sagen. Also war ganz schön heftig. Was ich jetzt gehört habe, neueste Forschungen des italienischen Historikers Marcello Simonetta haben eben zutage gebracht, ans Licht geführt, dass nicht wie bisher angenommen Papst Sixtus IV. Die treibende Kraft hinter dem Attentat gewesen ist, sondern ein Freund von diesem Lorenzo. Und zwar war das anscheinend der Herzog von Urbino, Federico da Montefeltro.
Also wenn dem so ist, dann kann man auf solche Freunde definitiv verzichten. Mit dem Aufstieg der Medici, kannst du dir vorstellen, war es dann aber erst einmal vorbei. Nach Lorenzos Tod wurden die Medici aus Florenz vertrieben. Und ihr gesamtes Vermögen wurde konfisziert.
Es dauerte dann insgesamt 18 Jahre, bis sich die Medici zurück an die Spitze Florenz gekämpft haben.
So viel einmal zu den Medici. Ein Wort, das man in Florenz auch oft hört, ist die sogenannte Signoria. Die Signoria war jetzt zwischen 1250 und 1532 die Regierungsform in Florenz und die setzte sich aus 9 Mitgliedern zusammen, den sogenannten Priori.
Und die Signoria war unter anderem namensgebend für einen der berühmtesten Plätze Italiens, nämlich die Piazza della Signoria.
Bis heute ist diese Piazza della Signoria einer der großen zentralen Plätze in Florenz. Und zusammen mit dem Palazzo Vecchio hat sie einst das politische und soziale Zentrum der Stadt gebildet.
Heute befindet sich im Palazzo Vecchio das Rathaus von Florenz und da habe ich jetzt einen ganz speziellen Tipp für alle Heiratslustigen auf Lager, weil in Florenz kann man schon auch so eine richtige Traumhochzeit feiern.
Das klingt sehr verheißungsvoll.
Das ist es definitiv. Die schönste Hochzeit, die ich jemals gesehen habe, war nämlich genau in diesem Palazzo Vecchio. Und die war in Renaissance-Kostümen.
Das klingt exklusiv.
Absolut, eine sehr exklusive Hochzeit. Ich sag's dir, Alessandra, das war eine wahnsinnig tolle, ja unglaubliche Hochzeitsatmosphäre. Das hat fantastisch ausgesehen. Das Einzige, was ich mir gedacht habe, puh, also im Sommer möchte ich diese Kostüme nicht anhaben, das stelle ich mir ziemlich heiß vor.
Ja, da gerät man mit Sicherheit ins Schwitzen.
Nicht nur, wenn man abwartet, ob der andere auch wirklich Ja sagt, sondern allein schon von den Gewändern.
Und was würdest du, Sarah, jetzt neben so einer Hochzeit noch in Florenz besuchen?
Ganz klar, die Uffizien. Also das ist ja mal das absolute Muss bei jedem Besuch in Florenz.
Ja, das sehe ich auch so. Also nicht ohne Grund sind die Uffizien wirklich ein magnetischer Anziehungspunkt für Millionen von Touristen und Touristinnen aus aller Welt jährlich. Um eben den Besuch auch trotz großer Besucherströme genießen zu können, lohnt es sich, Eintrittskarten zu reservieren.
Ja, es wäre einfach zu blöd, wenn man da stundenlang auf den Einlass warten müsste. Also wie du sagst, online reservieren ist einfach perfekt. Was mir jetzt noch einfällt, was vielleicht auch ganz interessant ist, der Name vom Museum, der leitet sich von seiner früheren Bestimmung ab, also die frühere Bestimmung des Gebäudes, den Uffizi, und das bedeutet auf Italienisch nichts anderes als Büros.
Ja, das stimmt genau. Heute sind in den Uffizien eine Hülle und Fülle an Meisterwerk, man muss sie einfach so nennen, ausgestellt. Darunter auch mein persönlicher Favorit, die Geburt der Venus von Sandro Botticelli.
Ja, also diese Geburt der Venus, die ist weltberühmt, wunderschön und hat natürlich auch wieder mit den Medici zu tun. Der Kreis schließt sich also, denn dieses Gemälde ist ein absolutes Denkmal dieser Familie.
Ja, wir erinnern uns jetzt zurück an Lorenzo de' Medici von der Pazzi-Verschwörung. Denn Lorenzo de' Medici wurde auch der Pate von Florenz genannt und er gab dieses Bild nach dem Tod seines Bruders bei Botticelli in Auftrag. Zu sehen ist die große Liebe von Giuliano Simonetta Vespucci, wie sie als Venus aus dem Meer emporsteigt.
Ein wahres Meisterwerk. Wunderschön. Das Einzige, was ich furchtbar gefunden habe, ist, wenn man sie sich anschauen möchte, dann hat man gefühlt 1000 Kameras vor der eigenen Nase. Also man kann das Bild gar nicht so genau betrachten, wie man es gerne haben möchte.
Ja, ich weiß ganz genau, worauf du da anspielst. Ich habe inzwischen auch oft das Gefühl, dass es nur noch darum geht, ein möglichst schönes Foto von Kunstwerken zu schießen und weniger um die Kunst an sich zu bewundern. Schade, schade.
Auf jeden Fall, aber ich würde sagen, Chiara Ferragni müsste man sein, dann wird der ganze Palast einfach für einen gesperrt und man hat den exklusivsten Blick auf die Meisterwerke.
Ja, das würde mir sehr gefallen und da müssen wir uns wahrscheinlich aber noch ein bisschen steigern. Der ein oder die andere erinnert sich an dieser Stelle vielleicht auch noch an den Geheimgang der Medici von den Uffizien bis hin zum Palazzo Pitti.
Mehr dazu gibt's übrigens in der Podcast-Folge 27, wo wir über unsere Top 10 der italienischen Museen sprechen.
Ja, und bei Geheimgang denke ich an den Ponte Vecchio, denn hier auf der Brücke hat man die Qual der Wahl, was Schmuck angeht. Ein Juweliergeschäft reiht sich ans andere.
Window-Shopping lohnt sich hier also, wenn man genügend Geld eingesteckt hat, dann vielleicht nicht nur Window-Shopping, sondern dann kann man sich auch das ein oder andere Schmuckstück zulegen. Neben dem Palazzo Pitti ist Florenz überhaupt voll von eindrucksvollen Palazzi an jeder Ecke. An einigen sieht man auch noch diese großen Eisenringe, an denen hat man früher übrigens die Kutschpferde festgebunden.
sehr interessant. Wusstest du übrigens, dass der Palazzo Pitti auch das Vorbild für die Residenz in München war?
Nein, das habe ich nicht gewusst, aber bei München, da bist natürlich du die Spezialistin.
Stimmt, denn ich bin ein Original Münchner Kindl, verrate ich an dieser Stelle. Genau das Gleiche hat man auch bei der Münchner Feldherrnhalle. Die ist nämlich der Loggia dei Lanzi in Florenz nachempfunden und ein fast detailgetreuer Nachbau.
Ich muss jetzt sagen, mir gefallen besonders gut die Statuen in dieser Loggia dei Lanzi. Wahrscheinlich auch der Archäologie geschuldet. Na, als Archäologin, da mag man Statuen einfach gern.
Ich würde sagen, Statuen sind perfekt für uns. Keine 50 Meter von der Loggia dei Lanzi entfernt steht auch eine weltberühmte Skulptur, der David von Michelangelo.
Man sieht also schon die Loggia dei Lanzi direkt neben den Uffizien an der Piazza della Signoria, muss man unbedingt etwas genauer anschauen, wenn man in Florenz unterwegs ist. Aber noch ein kleiner Hinweis von mir: Möchte man eben den echten David von Michelangelo bewundern und nicht nur seine Kopie, dann muss man definitiv einen Abstecher in die Galleria dell'Accademia machen.
Und neben der Loggia dei Lanzi, was fällt dir bei Florenz noch ein?
Ganz eindeutig der Giardino di Boboli.
Eine sehr gute Wahl. Der Boboli-Garten auf dem Hügel hinter Palazzo Pitti ist die grüne Oase von Florenz und einer der größten und schönsten italienischen Gärten des 16. Jahrhunderts. Außerdem ist ein wahrer Kunstschatz unter freiem Himmel, könnte man sagen. Und wie könnte es jetzt auch anders sein? Alles auf Wunsch der Medici.
Na klar, also die Medici und Florenz, wie gesagt, die gehen Hand in Hand. Die sind aus Florenz nicht wegzudenken. Der Garten ist mit Brunnen versehen, der bekannten Grotta Grande, Gartentempeln und Ähnlichem. Einfach ein außergewöhnliches Erlebnis. Aber wie schaut es bei dir aus, Alessandra? Was fällt dir ein? Du denkst an Florenz, was kommt dir da sofort ins Gedächtnis?
Die Kirche Santa Maria Novella mit ihren Kreuzgängen im Nordwesten der Altstadt.
Das ist also die Kirche, die gegenüber vom Bahnhof ist, soweit ich weiß.
Ja, genau gegenüber vom Hauptbahnhof, an dem ich damals in meinem Schneechaos angekommen bin.
Und wieso ist jetzt genau das dein Tipp? Also was ist an dieser Kirche so besonders?
Naja, diese Kirche ist eine der wichtigsten Kirchen in Florenz und einfach sehr, sehr schön. Mit ihrer eleganten Form und dem farbigen Marmor erinnert sie sehr an den Dom von Florenz.
Naja, und du sagst das jetzt schon, last but not least, den Dom, den darf man natürlich nicht vergessen. Der Dom von Santa Maria del Fiore, der muss ganz oben auf der Liste stehen bei einem Besuch in Florenz. Schließlich ist der Dom an der Piazza del Duomo die bedeutendste Sehenswürdigkeit und einfach das Statussymbol von Florenz.
Um allerdings nicht zu viel Zeit in Warteschlangen zu vergeuden, lohnt es sich hier vorab Eintrittskarten zu reservieren. Über die viertgrößte Kirche der Welt kannst du dir vorstellen, Sarah, da gibt es jetzt auch einiges zu erzählen.
Ja, zum Beispiel, dass der Dom im gotischen Stil ganz lang kein Dach gehabt hat. Ja, erst Filippo Brunelleschi hat dem Dom dann in der Renaissancezeit eine Kuppel verpasst. Und jetzt auch noch ganz spannend, der Dom ist 153 Meter lang und 90 Meter breit. Also ich habe das Gefühl, ist doch ganz schön groß.
Ziemlich groß, würde ich sagen. Ich habe gehört oder gelesen, dass Brunelleschis Arbeiter damals ihren Wein zum Beispiel nur mit Wasser verdünnt trinken durften, weil Brunelleschi keine Trunkenbolde auf seiner Baustelle geduldet hat.
Das ist eine spannende Anekdote. Auf jeden Fall sollte man hier den Weg nach oben auf den Campanile, also den Glockenturm von Giotto, wagen. Man merkt schon, lauter große Namen, die da im Zusammenhang mit dem Dom genannt werden müssen, denn der Blick einfach über das Terrakotta-Meer von diesen Dächern in Florenz ist wirklich sehr, sehr schön.
Nach dem anstrengenden Aufstieg kann man sich dann in einer Pasticceria direkt ums Eck mit italienischen Dolci belohnen.
Und wenn man dann wieder gestärkt ist, dann ist der tolle Ausblick vom Palazzo Vecchio ebenfalls zu empfehlen. Aber über das Essen in Florenz, darüber haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesprochen.
Ja, das stimmt. Ich sag nur Bistecca alla Fiorentina. Lecker. Diesen Traum vieler Steak-Liebhaber und Liebhaberinnen, den finde ich, sollte man in Florenz unbedingt probieren. Ich habe das gegrillte Porterhouse oder T-Bone Steak damals im Restaurant Bucamario gegessen. Sehr zu empfehlen. Es war
göttlich.
Aber danach braucht man wahrscheinlich einen Verdauungsspaziergang, könnte ich mir vorstellen.
Ja, dann ist es schon ein etwas größeres Stück Fleisch.
Da geht man vielleicht noch einmal, oder, über die älteste Steinbrücke Europas, eben über den Ponte Vecchio. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut die Beine vertreten.
Und am Abend ist der Ponte Vecchio auch ein absolutes Highlight. Ich würde sagen, wir beenden unsere Florenz-Reise damit, über den Calcio Storico, also das traditionelle Spiel, das man nur in Florenz spielt, darüber berichten wir dann ein anderes Mal.
Ja, an der Stelle kann ich noch sagen, wer jetzt jemanden kennt, der ein richtig großer Medici-Fan ist, der kann die Folge ja vielleicht sogar einfach an die oder denjenigen verschicken. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, den Podcast zu bewerten, dann freuen wir uns natürlich auch darüber. Wir sagen an der Stelle aber jetzt schon einmal ciao a tutti, bis nächsten Mittwoch.
Ja, wenn es dann wieder heißt.
Italien für die Ohren. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. Du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille.
Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin, tante belle cose und bis bald bei Italien für die Ohren.